Puls.
Ich sehe das sogar so, dass dieses Statement wie eine Art Brandmauer ist, die man um das Label zieht, damit, falls das hier jetzt alles noch schlimmer wird, man das Label rettet, dass es nicht verbrennt, weil eben das, was da draußen passiert, sehr, sehr gewaltig ist.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk Schacht, wie geht's dir?
Oh, mir geht's gut. Du, sag mal, du hast jemanden getroffen, den ich vor ein paar Tagen auch getroffen habe, Chef Cat.
Ja, es war sehr lustig. Ich habe den gestern Abend zum Abendessen getroffen mit noch ein paar anderen Leuten und dann meinte er so, ey, ich habe Falk getroffen. Und ich war so, hä, was? Ist Falk, Social Distancing Falk? Mein Falk, der seit Monaten einfach verschollen ist, den niemand auf den Straßen Hamburgs, Berlins oder New York sieht, weil er in seiner Wohnung ist und sich an alle Regeln hält, Falk Schacht. Dann, ich weiß nicht ganz genau, er hat nicht darauf geantwortet, ob ihr euch live gesehen habt, aber er meinte, ja, er hat dich gesehen, es war ein Top-Gespräch, du bist ein ganz toller Mensch, er war richtig selig.
Aha. Nee, ja, also an der frischen Luft ist ja alles nicht so gefährlich. Mhm. Wir haben ein Interview zu seinem Album gemacht, an der frischen Luft.
Ah.
Und das ging dann sehr gut. Und das
wie war's?
War, also,
wie war's?
Na ja, so was er gesagt hat, ne? Also es war ein sehr gutes Interview.
Ja.
Er hat die Hosen runtergelassen.
Mhm.
Ich sag mal so, Chef Cat ist ja eh ein Kandidat, der immer sehr die Hosen runterlässt. Und wir sind dann halt ein bisschen eingestiegen so in die Dinge, die ihn ärgern und aufregen. Worüber habt ihr denn geredet?
Ach, das war ein Abendessen, also jetzt nicht so sehr über die Rap-Szene, aber er hat einen wunderschönen Hund. Das eint euch wahrscheinlich. Hatte er den dabei bei dem Interview?
Nein, was ist das für einer?
Ein riesen Löwenhund, ein Rhodesian Ridgeback.
Ein Rhodesian Ridgeback, nice. Ja. Afrikanischer Löwentöterhund ist das
genau, eigentlich.
Ja.
Ja, es gibt so eine Comedy-Reihe, ich weiß gar nicht, von irgendeinem amerikanischen Comedian, der so dieses Bild zeichnet mit Gott gibt jedem Hund so die Aufgabe, was er auf der Erde zu tun hat. Hier, Pudel, du musst süß und flauschig sein. Hier, Labrador, du kannst gefräßig sein. Und hier, Rhodesian Ridgeback, du bist zum Hüten von Löwen da, weil du keine Angst hast. Der Hund so, hä? Was? Hä? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, alle wissen das bei einem Rhodesian Ridgeback, aber es ist halt
nur
so eine
selber nicht.
Senseless Info, aber es ist irgendwie süß. Also es ist so ein süßer Hund, wirklich ganz liebe Grüße an Shoutout, an Chef Cat, aber vor allem an seinen Hund.
Sehr gut. Dann würde ich dir gerne erzählen von einer Sache. Ich weiß nicht, ob sie lustig ist oder nicht. Auf den ersten Blick ist sie schon lustig. Wir haben über Sierra Kid hier ja gesprochen und seine Aktion, dass er Leuten geholfen hat, dass er sie supportet hat, wenn die Schulden, Mahnungen und sowas hatten, dass er dann in der Höhe von ungefähr 10.000 Euro halt solche Sachen bereinigt hat und damit Fans geholfen hat, die sich an ihn gewendet haben. Und ich hatte ja da auch erzählt, dass ich das natürlich hochnobel und edel finde, wenn gleichzeitig es auch eine Schande für Deutschland ist, dass in einem so reichen Land es sozusagen Privatinitiativen für so einen Kram geben muss. Und da hatte ich schon angedeutet, weil Sierra Kid ja vorhatte, eine Firma zu gründen, in der man das machen, also dessen Hauptaufgabe genau sowas wäre. Und da habe ich ja schon gesagt, okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass das Business in dieser Firma schwierig ist, weil ich weiß, dass Prominente oder auch zum Beispiel Lottogewinner oder so, das ist mit einer der Gründe, warum man deren Namen eigentlich nicht so richtig bekannt gibt, immer wieder damit konfrontiert sind, dass sie, man nennt das auch gerne mal Battlebrief, erhalten und ja, nicht im Sinne von
ja, ich musste gerade lachen, weil es jetzt eher.
Genau. Und jetzt ist Folgendes passiert, Farid Bang hat ein Einschreiben auf Insta, jemand hat ihm geschrieben, das hat er gepostet und da steht so, dass jemand finanzielle Probleme hat, dass er die Rechnung nicht bedienen kann und zwar innerhalb der nächsten 7 Tage und er bräuchte so 5.000 bis 7.000 Euro und ob man die jetzt denn nicht vielleicht geliehen bekommen könnte, so mäßig. Und anfangen tut halt dieses Schreiben an Farid Bang mit dem folgenden Wortlaut: Yo UFO, alles klar, ich weiß nicht, ob du das hier liest. Und das ist halt so. Also deswegen, Farid musste anscheinend auch ein bisschen lachen. Er hat dann runtergeschrieben, ey, sorry, aber du hast leider vergessen, den Namen von UFO und Farid zu ändern.
Mhm.
ich muss dazu sagen, dass ich solche Erfahrungen, also jetzt nicht auf finanzieller Ebene, aber ich kenne das auch, dass man dann, dass ich Anschreiben bekomme, die eigentlich, keine Ahnung, an die Backspin gerichtet waren oder an hiphop.de oder an die Juice. Es gibt auch Menschen, die denken, ich bin Steiger oder ich bin der Rapper von Doppelkopf. Also es ist auch schon alles, ja, letztens hat mich jemand gefragt, ob ich wirklich bei der Antifa, ich glaube Nürtingen oder irgendwas war. Und dann war mir relativ zeitnah, war mir klar, dass jemand dachte, ich wäre Steiger. Oh, und ich würde mal wetten, dass es Steiger eventuell auch andersrum passiert, dass Leute zu ihm kommen und sagen, ey, ich habe immer gedacht, du bist so ein steifer,
ja,
langweiliger Nerd und jetzt bist du hier voll lustig und muskulös.
Ja, ja, nur mir passiert das nicht. Ich kriege die ganze Zeit Anschreiben an dich, aber bewusst, weil die Leute sagen, hey, Falk checkt seinen Posteingang nicht. Kannst du das dem einfach weiterschicken? Vielen Dank einfach an dieser Stelle. Aber was ich gerne
warte
zu diesem...
Warte mal, würdest du gerne mit jemandem verwechselt werden?
Ich bin wirklich, um dieses Gerücht jetzt mal aus der Welt zu schaffen, ich glaube, wir haben es hier im Podcast auch schon mal angerissen, aber ich habe es nie richtig dementiert, aber mich nervt es inzwischen. Hustensaft Jüngling und Moneyboy hatten mal so ein Video, dieser Goldrapper, wo eine Frau in einem Video nackt mit so Goldfarbe angemalt, und da habe ich, in dieser Zeit habe ich relativ viele Interviews mit denen gemacht, aber irgendwie sieht mir diese Frau ähnlich. Ich finde es nicht, aber sie sieht mir ähnlich. Und ich kriege bis heute unter meine Bilder immer wieder, wie kommst du eigentlich mit dem Backlash zu dem Goldrapper-Video klar? Und so, also ich bin
mit
nicht die
Backlash.
Nackte Frau. Ja, irgendwie hat es da anscheinend auf Twitter einen Shitstorm gegeben und so ein bisschen Leute haben angefangen, gegen mich zu schießen und irgendwie zu sagen, sieht gar nicht so geil aus nackt und so. Also ich bin's nicht. Ich sehe geil aus nackt. Oh Gott. Ja, Spaß, den musste ich mitnehmen, aber das ist die einzige Person, mit der ich verwechselt werde, irgendwie bezeichnen, dass ich auch nur mit dieser Person verwechselt werde. Ich würde gerne mal mit so einer, also ganz ehrlich, mit einem Genius würde ich gerne verwechselt werden, so, wenn mir jetzt die Physik-Nobelpreisträgerin 2021 ähnlich sehen würde, ich würde es nicht dementieren.
Okay, ja, also wer weiß, wer da... Ja. Wird es das überhaupt geben, Nobelpreis? Aber okay.
Ja,
wir werden es nicht dementieren, wir werden einreichen.
Aber was ich zu diesem Brief sagen wollte, weil diverse Seiten, Hip-Hop-Seiten, Journalisten irgendwie geschrieben haben, so, hier entlarvt, hier ist der Betrüger entlarvt und so. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil, also jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ich weiß jetzt nicht, ob es bei diesem Brief so ist. Ich meine, es liest sich sehr wie so ein Classic-Kettenbrief, aber es liest sich halt nur so. Wenn ich jetzt in finanziellen Sorgen wäre und den Weg wählen würde, einen Rapper anzuschreiben oder eine Rapperin und so um Geld zu fragen, dann machst du das ja nicht bei deinem liebsten Rapper und hoffst, dass da was zurückkommt, sondern ich würde jetzt mal sagen, oder vielleicht hat es die Person auch schon bei dem Rapper gemacht, den sie lieber gehabt hätte, die hat nicht drauf geantwortet und dann ist man in seiner Verzweiflung, also es steht ja hier in diesem Brief auch irgendwas so von wegen, ich muss das nächsten Monat zahlen, also auch Druck, dann nimmt man halt diesen Text, copy-paste den und vergisst es. Also ich, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie beruflich Anfragen machen musste und wenn du manchmal so, keine Ahnung, fürs Fernsehen muss man manchmal so 100 Leute für eine Sache anfragen und dann schickt man halt 100 Menschen den ähnlichen Text und manchmal vergisst man halt irgendwie den Namen. Das passiert mal, glaube ich. Und ich finde das ehrlich gesagt, ich sehe nicht wirklich einen Beweis in diesem Text oder in Farids Post, dass es fake war, sondern ich sehe halt einen dummen Fehler, der nicht passieren sollte, wenn man jemanden um so viel Geld fragt. Aber für mich ist es kein Beweis gewesen, zu sagen, das ist jetzt hier auf jeden Fall fake.
Also ich sag mal so, ich werde oft kritisiert, dass ich zu viel Gutes in die Menschheit interpretieren würde. Ich lasse das hier einfach jetzt mal stehen an der Stelle, weil ja, du hast recht, es könnte tatsächlich sein, dass da jemand ernsthaft in Not ist. Die Vorstellung, was du gerade gesagt hast, dass diese Person sich aber an die Rapper wendet, die er kacke findet, die finde ich gerade richtig interessant, weil da kann er ja auch nicht enttäuscht werden. Und was du geschrieben hast, natürlich, wenn man so eine Massen anschreibt, theoretisch, klar, deswegen Leute, die eigentlich so vielen Leuten schreiben und eben dann hiphop.de schreiben oder Backspin und dann auch mir und das vergessen, dadurch passiert das natürlich. Die denken ja nicht, ich bin hiphop.de.
Ja.
Mein Tipp, einfach keine Anrede reinschreiben.
Ja, ich schreibe auch mal, hallo ihr Lieben, na.
Also auch, hallo ihr Lieben ist auch professionell, kann keiner was sagen, hat trotzdem persönlichen Touch. Und hast du schon Geld überwiesen bekommen?
Oh, ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einem, der meinte, ich soll mal eine Amazon-Wishlist machen, weil er irgendwie so ein, gerne ein Zahlschwein von mir wäre. Und dann kann er mir da Sachen von kaufen. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich von Amazon, also ich will jetzt, soll ich da jetzt Druckerpatronen draufschreiben oder was? Naja, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich habe ihn dann gefragt, ob er die GEZ zahlt, weil dann ist er eigentlich so ein bisschen öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühren, werden wir ja auch von gezahlt, wir sind öffentlich-rechtlich. Also dann zahlt er ja schon mal so ein bisschen was, falls ihn das irgendwie befriedigt, aber es hat ihn nicht befriedigt. Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden, dieses System. Naja.
Ja, an deinem Lachen höre ich heraus, dass du es doch verstanden hast. Ich glaube, wir vertiefen das jetzt an dieser, also wir können es gern vertiefen, aber. Ja.
Nee, ich wollte aber gerne, wenn wir jetzt eh bei Farid Bang sind, noch kurz auf meine Internetschmankerl die Woche gehen, weil das auch mit Farid Bang zu tun hat und das packe ich ja eigentlich immer eher so an Track der Woche, aber jetzt sind wir eh schon bei Farid und zwar hat deren, falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt mal sein Insta oder das Insta von Shirin David, weil die beiden haben nämlich einen kleinen Joke auf Kosten von Bones. Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, beziehungsweise über diese kruden Sachen, die da plötzlich rauskamen mit Schachspielen und so. Jetzt sitzen Farid Bang und Shirin David vor einem Schachbrett und spielen Schach. Shirin schaut sehr verträumt in die Luft. Und Farid hat dieses Bild nur betitelt mit: Die einzige Dame, die geschlagen werden sollte, ist die Dame beim Schach. Guter Joke fand ich, deswegen mein Internetschmankerl ist dieses Bild diese Woche. Jetzt können wir in die Themen einsteigen, Falk Schacht.
Sehr gut. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das sehr unangenehm ist, sehr schmerzhaft auch ist für die Beteiligten und bin trotzdem gespannt, wo wir am Ende landen oder anders. Ich weiß schon, wo wir landen werden. Ich habe tatsächlich einen positiven Ausblick, aber worum geht es? Es geht um den Künstler Jamul. Der ist bei Life of Pain bei PA Sports gesigned und dann ist letzte Woche aber Folgendes passiert. Manuelsen hat ein Video bekommen, auf dem Jamule zu sehen ist auf einer Veranstaltung und da äußert er sich in einer Art und Weise, die auf jeden Fall sehr unangenehm verständlich ist. Wie hast du das empfunden, als du das Video gesehen hast?
Am Anfang denkt man ja noch so, okay, das ist halt auf so einem, ich stehe in so einer Party-Location, da dachte ich mir so, wenn jetzt irgendwie so ein halbgarer, besoffener Spruch oder so kommt, aber das, was er dann sagt, ist für mich so unmissverständlich rassistisch und auch nicht so, ja, es gibt jetzt neue Regeln, man sagt jetzt irgendwie Cancel Culture-mäßig das und das nicht mehr, was ist ja, also lerne ich auch jeden Tag im Internet dazu, was man alles nicht sagt und was man, wo sich Leute verletzt fühlen, aber das, was er da sagt, ist so major rassistisch, dass ich sofort dachte, ich bin gespannt, wie die Leute, er, sein Umfeld jetzt mit dieser Situation umgehen, weil es ist unmissverständlich rassistisch.
Also er ist auf dieser Veranstaltung zu sehen und sagt dann in die Kamera, Bruder, das ist so langweilig, nur Schwarze hier, alle schwarz. Und dann macht er so eine Handbewegung und pustet durch, ich kann das nicht richtig beschreiben, ich weiß nicht mal, was diese Handbewegung so genau bedeutet, irgendwie als würde einer durch ein Arschloch pupsen, so mäßig.
Ja.
Das ist das Video und Eine Welle der Empörung ging los, zum Beispiel Sugar MMFK, Unique, Nura, Kwami haben sich zu Wort gemeldet und haben eine aufrichtige Entschuldigung gefordert, erwartet, haben das kritisiert, haben gesagt, wie kann das sein, dass er, der mit Musik von Schwarzen, der Kultur von Schwarzen, Geld verdient, aber eben keinerlei Respekt hat. Und
ja, Kitschkrieg haben sich dann auch noch zu Wort gemeldet, haben diese Gelegenheit genutzt, diese traurige Gelegenheit genutzt, um mal ein Statement rauszuballern auf ihrem Instagram-Account, wo sie allgemein, also erstmal sind sie ein bisschen auf Jamule eingegangen, was er da gesagt hat und dass es natürlich super unglücklich ist und dieser Song geht gerade so ab und jetzt kommt sowas raus. Also sie waren bestürzt, haben dann aber noch ein paar Karten hinterhergeschoben, wo sie sich dann auch nochmal so allgemein zu dieser ganzen Sache, die wir hier auch schon letzte Woche im Podcast besprochen haben, diese ganze Kritik an den Features, könnt ihr euch da auch nochmal anhören, unsere Folge von letzter Woche. Aber sie haben das eben so ein bisschen als Anlass genommen, sich auch zu positionieren und da was zu sagen, wobei man sagen muss, es ist eigentlich ähnlicher Ausgang wie das, was wir letzte Woche besprochen haben. Sie haben für sich eine Legitimation gefunden oder sagen, sie halten das dann aus, wenn Leute das scheiße finden, Leute können das scheiße finden, aber sie entscheiden sich immer für die Kunst und finden es nicht cool, sich da nicht für den Künstler zu entscheiden, deswegen gehen sie den Weg so. Ja.
Und Jamule selber hat ein Statement veröffentlicht, in dem er schreibt: Mir tut dieses Video einfach nur unfassbar leid. Ihr müsst meine Entschuldigung nicht annehmen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir glaubt, dass ich es aufrichtig meine. Ich diskriminiere rassistisches Gedankengut und schäme mich zutiefst für diese Art von Geschmacklosigkeit. Ich bin multikulturell aufgewachsen und höre schwarze Musik, arbeite mit schwarzen Musikern und schaue seitdem ich ein Kind bin zu schwarzen Artists auf und darauf bin ich stolz. Der Name Jamule sollte immer für positive Vibes und anspruchsvolle Kunst stehen. Mir ist bewusst geworden, dass ich als Person des öffentlichen Lebens große Verantwortung in meiner Wortwahl habe, auch wenn sie aus dem Kontext gerissen wird. Verzeiht mir, One Love. Jetzt ist das so, dass er hat das schriftlich veröffentlicht. Daraufhin haben eine ganze Reihe von Künstlern, die alle, muss man allerdings feststellen, nicht schwarz sind, das geliked, positiv bestätigt haben, bis Kritik genau daran laut wurde, dass das eigentlich nicht die richtigen Personen sind, um die Entschuldigung anzunehmen, weil sie ja gar nicht die Betroffenen sind. Die Kommentarleiste ist seitdem auch ausgeschaltet und in Bezug darauf, was aus dem Kontext gerissen wurde und so, also wenn das theoretisch ein Spaß war, dann ist es so, dass Unique gesagt hat, ist mir egal, so was du vorher oder nachher gesagt hast im Kontext, das ist eindeutig so daneben, dass das egal, wie rum du es reparierst, ist unerheblich. Ich war an dem Abend nämlich auch auf demselben Konzert und du hast also eigentlich auch damit mich gemeint, so, oder sie hat die Frage gestellt, ob sie damit gemeint ist, und A zum J hat dazu einen Post veröffentlicht auf Twitter, in dem er schreibt, dass bei der ganzen Black Lives Matters Thematik übrigens 90% der deutschen Rapper keinen Bock haben zu supporten und lieber ihr Para auf Nacken von der schwarzen Kultur zählen, ist eine Sache. Sich aber über uns lustig zu machen, eine andere. Fick das. So, das heißt, die Entschuldigung ist nicht angekommen, hat nicht funktioniert, wird nicht als ernsthaft genug angenommen. Es ist auch so, dass eine Reihe von Künstlern, schwarze Künstler, Jamule aufgefordert haben, diese Entschuldigung, dieses Statement mit Gesicht zu machen. Also nicht einfach nur ein schriftliches Statement zu veröffentlichen und dann war's das, sondern wirklich zu zeigen, dass es ihm ernsthaft leid tut, weil offensichtlich ihm das nicht geglaubt wird. Und ich sag mal so, aus der Historie der letzten Jahre ist es so, dass eigentlich mit dem Statement bisher, das dann sich immer erledigt hatte, verlaufen ist, oder das war es dann halt so. Und das ist dieses Mal das erste Mal anders. Denn der Druck, der hier festzustellen ist, zeigt zum ersten Mal tatsächlich Wirkung und geht jetzt sogar so weit, dass PA Sports mit seinem Label Life is Pain sich auch in einem Statement dazu erklärt hat. Das ist ein bisschen länger, ich lese das jetzt mal vor und dann würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was du denkst, was das bedeutet. Jo Freunde, also das ist jetzt von PA Sports. Jo Freunde, hoffe alles gut bei euch. Ich werde seit Tagen mit Nachrichten bombardiert bezüglich der Sache mit Jamule. Ich soll mich positionieren, mich äußern und gegebenenfalls sogar Konsequenzen ziehen, indem ich die Zusammenarbeit beende. Als allererstes möchte ich etwas klarstellen. Ich hasse Rassismus. Ich verachte Rassisten. Ich bin so weltbürgerlich, dass ich an manchen Tagen sogar ein Problem mit Nationalisten habe, weil ich der Meinung bin, dass wir Menschen uns über viel mehr definieren sollten als unsere Rasse, Religion oder Herkunft. Jamule wird sich zu gegebener Zeit noch selbst zu Wort melden. Aber nichtsdestotrotz will ich mich im Namen meiner Plattenfirma Life is Pain bei allen People of Color entschuldigen. LIP, also Life of Pain, kennt keine Farben und steht seit dem ersten Tag für all die Attribute, die im Kampf gegen Rassismus und Spaltung die wichtigsten Grundsäulen darstellen. Für alle, die keine Ahnung von der Geschichte haben und deshalb so fucking unsensibel sind, was das Thema angeht, es gibt sehr viel Ungerechtigkeit und Leid. Überall auf dieser Welt. Aber es gibt kein Volk in der Geschichte der Menschheit, das mehr gelitten hat als das afrikanische. Kein einziges. Wir distanzieren uns als Label ganz klar von dem Inhalt der geleakten Videos und Printscreens. Dazu muss man sagen, es sind noch Screenshots aufgetaucht von WhatsApp-Verläufen. Du hast sie tatsächlich gesehen. Ich habe die gar nicht gar nicht mehr sehen können. Was kannst du kurz beschreiben, was du da gesehen hast?
Ja, es sind halt Äußerungen, wo man, es geht wieder in diese Richtung, es werden Wörter gedroppt. Man muss hier wirklich vorsichtig sein, weil es ging dann irgendwie rum, gab so eine Leaks-Seite, wo das veröffentlicht wurde, wo es dann hieß, ja, das ist 100% Jamule. Es deutet ehrlich gesagt auch einiges darauf hin, dass es nicht von ihm ist, sondern dass es von Menschen ist, die halt dann noch mehr in die Kerbe schlagen wollten. Aber ich will das jetzt überhaupt nicht, kann auch sein, dass es von ihm ist, aber es sind halt weitere rassistische Äußerungen, die total People of Color angreifen, die aber halt einfach fucking menschenfeindlich sind. Ich will aber ehrlich gesagt, finde das hier ein falscher Kontext, das jetzt nochmal zu wiederholen, weil man da gar nicht sicher weiß, ob das von ihm ist oder nicht. Aber es ist trotzdem.
Ich sag mal so: Das Label bezieht sich ja, also PA Sports bezieht sich in seinem Statement auf diese Print Screens. Er hätte sie ja weglassen können, theoretisch, er hätte sie nicht erwähnen müssen, aber ob sie wirklich von Jamule stammen, können wir nicht sagen, können wir nicht verifizieren, aber wir können sagen, dass PA Sports sich in diesem Statement auf diese Screenshots auch bezieht. Und es geht weiter, ob wir uns von Jamule distanzieren, Fragezeichen. Das ist bei unserem Verhältnis überhaupt nicht nötig. Jamule hat einen Plattenvertrag bei LIP, sodass wir seine Musik auswerten und alles vorfinanzieren. Alles Weitere läuft seit seinem ersten Tag über ein externes Management, welches mit ihm gemeinsam auch in der aktuellen Situation über das weitere Vorgehen entscheidet. Jamule selbst committet sich in der Öffentlichkeit nicht viel mit LIP. Deshalb gibt es erstmal keinen Grund, uns von ihm persönlich zu distanzieren. Dann beschreibt er noch, dass er ihn persönlich zur Rede gestellt hat und den Eindruck hat, dass er nicht rassistisch ist. Und dann schreibt er weiter, öffentlich hat Jamule sich entschuldigt, auch wenn das einigen unter euch nicht genug ist, sehe ich uns als Record-Label von hier aus vorerst nicht mehr in der Verantwortung. Denn der Künstler und das Management vertreten den Standpunkt, die Zügel in dieser Sache selbst in die Hand nehmen zu müssen. Wir wünschen uns als Plattenfirma, dass die Jungs die richtigen Entscheidungen treffen und das aktuelle Problem mit einer vorbildlichen Herangehensweise aufarbeiten. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, wie interpretierst du dieses Statement? Er schreibt ja, dass es keine Distanzierung ist, dass es auch nicht notwendig ist. Ist es eine Distanzierung von seinem Künstler oder ist es keine? Wie hast du das empfunden?
Also was hier ja zum ersten Mal passiert und das finde ich schon outstanding ist, dass ein Plattenlabel ein Statement rausbringt, weil es für sich als Label oder sich als Label als eine eigene, ich sag jetzt mal, ich meine, das wird wahrscheinlich eine GmbH sein, eine eigene juristische Person, aber eben auch so im normalen, also so im Auftreten als eine eigene Einheit sieht. Und das finde ich erstmal super interessant, weil die letzten Jahre hatte man ja eher immer das Gefühl, die Plattenlabels und die ganzen Majors, die so hinter so einem Künstler sitzen, sind so ein bisschen, ja, ja, wir haben mit dem Vertrag, aber der macht hier sein Ding, wir sind nicht rassistisch. Und haben sich nicht mal irgendwie in der Verantwortung gesehen, sich dazu zu äußern, was ich eh schon schwierig finde, weil theoretisch in solchen Verträgen sowas auch normiert sein könnte. Ich sage jetzt mal könnte, ich weiß, ich kenne die Verträge nicht, die Künstler mit ihren Labels haben, aber dass das hier so wahrgenommen wird und dass man sich selbst positioniert und hier PA als Labelboss und Gesicht dieses Labels persönlich Stellung bezieht, finde ich total interessant, weil da plötzlich ein öffentlicher Druck da ist. Man muss vielleicht hier dazu erwähnen, dass PA auch einer der war, der erstmal Herzchen unter diesem Post geteilt hat, als es noch öffentlich war, man noch Kommentare posten konnte. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man hier an der Pressearbeit interessiert ist aus einem persönlichen Interesse. Und das finde ich interessant, weil das gab es vorher einfach so nicht. Und ob die sich jetzt richtig distanziert haben, ich finde, man hört so ein bisschen, unterschwellig hört man da sowas raus wie, naja, der macht ja eh keine Werbung für unser Label, deswegen haben wir gar nichts mit dem zu tun. Also so einen leichten Unterton ist jetzt von mir rein, meine persönliche Meinung. Aber dass das passiert und dass man von Künstler auf Label kommt und das inzwischen ja auch, ich meine, so wie sie es schreiben, ja auch Leute, die bombardieren mit Nachrichten und sagen, hier, Druck aus der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist neu und Also wie macht man es dem Künstler ungemütlich, wenn Journalisten unangenehme Fragen stellen, wenn Fans in die Kommentarspalten posten, dass sie damit nicht zufrieden sind oder wenn das Label das Geld gibt und das Arbeit ermöglicht, sagt bis hierhin und nicht weiter. Und ich finde es einen guten Schritt und einen richtigen Schritt, dass Künstler Konsequenzen spüren, weil ich hatte die letzten Jahre das Gefühl, dass der Künstler mit einem Statement maximal, ich meine, wir haben auch Künstler einfach, die haben gar nichts dazu gesagt, das ist irgendwie an denen abgeperlt und es ist halt dann über Jahre so ein fader Beigeschmack bei dem Künstler, wo du dir denkst, Mann, ich weiß aber noch, was du damals gemacht hast, ich habe das nicht vergessen, wieso hast du nichts dazu gesagt und dass da jetzt endlich was passiert, finde ich eigentlich ein gutes Korrektiv, das es so nicht gab bis jetzt. Wie geht's dir?
Also ich sehe das genauso, dass wir ja hier oft genug darüber gesprochen haben, dass Kritik eigentlich so verpufft. Ja? Also es scheint niemanden zu interessieren, Künstler bewegen sich nicht, Labels bewegen sich nicht und das Publikum bewegt sich auch nicht. Das Publikum ist wahrscheinlich gefühlt, das habe ich ja hier oft gesagt, am wenigsten bis gar nicht daran interessiert. So kommt es mir zumindest sehr oft vor. Und jetzt ist genau das eben das erste Mal eingetreten. Also zumindest bin ich mir nicht bewusst darüber, dass vorher schon mal etwas in diesem Ausmaß passiert wäre. Und frage mich natürlich, okay, was bedeutet das denn konkret? Also und warum ist das so? Und natürlich ist mir klar, dass LIP als Label, das ist ein Indie-Label, das ist ein kleines, inhabergeführtes Label. Das ist nicht wie eines der großen Major-Labels, die 5000 Artists haben und wenn da einer Kacke baut, dann ist das egal, weil ja, da fühlt sich wahrscheinlich noch nicht mal jemand wirklich jetzt für verantwortlich. Hier ist das alles viel kleiner, viel familiärer und das heißt aber auch automatisch, dass die Gefahren, die aus so etwas entstehen können, viel schneller Folgen haben können, als jetzt bei so einem ganz großen Label. Und ich empfinde dieses Statement tatsächlich als eine Form von Distanzierung, also das, was du vorhin meintest, zum Beispiel, wenn da geschrieben wird, der hat sich auch nie so öffentlich zu uns bekannt oder so, das sehe ich genauso. Das ist bereits ein erster Satz im Sinne von, ja, der hat ja sich mit uns auch nicht 100% loyal erklärt. Und wenn ich einen Satz weiter sage, wäre das ja so wie, ja, okay, wenn wir jetzt auch nicht 100% loyal zu ihm sind, dann
ja.
Bedingt sich das ja. Und ich sehe das sogar so, dass dieses Statement wie eine Art Brandmauer ist, die man um das Label zieht, damit, falls das hier jetzt alles noch schlimmer wird, man das Label retten kann, dass es nicht verbrennt, weil eben das, was da draußen passiert, sehr, sehr gewaltig ist. Und das sehe ich, wie gesagt, als diesen Moment sehe ich als einen Paradigmenwechsel, weil ich glaube, dass ab hier sehr viele Künstler auch zugucken und beobachten, was passiert da jetzt. Und man könnte es auch beschreiben als Lernen. Sie schauen zu und sie werden jetzt lernen, dass sie nicht alles machen können, egal ob jetzt im Scherz oder dann auch ernsthaft. Es funktioniert. Erstens funktioniert es nicht. Zweitens, vielleicht denken sie auch tatsächlich drüber nach und erkennen, dass es tatsächlich auch nicht witzig ist. Und deswegen ist das hier, wir haben ja die ganzen Monate gesagt, es passiert nichts, es verändert sich nichts, jetzt verändert sich etwas. Und ich glaube, dass das für die Zukunft eben eine Veränderung mit sich bringen wird, die auch dann erstmal so ist. Mhm. Ich glaube, dass das in Zukunft viel schwieriger wird für Künstler oder Labels, wenn es in diese Richtung geht oder Probleme gibt. Die Frage, die man sich jetzt hier noch stellen könnte, ist, was ist denn mit den anderen problematischen Ismen, die so im Rap vorhanden sind, weil das Ding ist ja, worüber man sehr selten redet, ist, dass innerhalb der Hip-Hop-Szene natürlich auch Rassismus existiert. Das muss nicht bedeuten, dass da jemand aktiv das gewollt oder sonst was oder so. Es sind ja genau diese unbewussten Dinge, die auch stattfinden können. Und das ist halt vorhanden. Und hier ist, wie gesagt, das erste Mal, dass da was passiert und die Frage wäre, okay, was ist mit den anderen Ismen, die wir noch haben? Wie geht's da weiter? Was wird da passieren? Deswegen habe ich zum Einstieg gesagt, dass das tatsächlich ein hochspannender Moment im Deutschrap ist, wo wir jetzt gerade mit Zeuge werden.
Ja, Wir werden es beobachten, was passiert, aber ich glaube, diese Vorbildfunktion, ich meine, Jamule ist ein sehr, sehr großer Künstler, momentan auch einfach sehr erfolgreich. Ich will nicht mal hier von einem Exempel sprechen, das an ihm statuiert wird, weil ich finde das eine völlig, also ich finde das eine Reaktion, die hätte schon viel früher im Deutschrap kommen sollen, wenn Künstler sich daneben benehmen. Aber dass das jetzt bei ihm passiert und die Leute da so draufschauen, könnte zumindest in der Zukunft irgendwie auch Auswirkungen haben. Und das finde ich erstmal gut, auch wenn ich natürlich hoffe, dass einfach Künstler sich vielleicht schon beim Output zusammenreißen und man dann nicht erst immer überlegen muss, wie man drauf reagiert, auf diesen Quatsch, der dann oft irgendwie verzapft wird. Leute, wir haben letzte Woche schon im Update den Bushido und Arafat-Prozess erwähnt. Bis dahin kam nichts Neues, deswegen haben wir gesagt, okay, wir warten erstmal ab, beobachten das ein bisschen. Wir sind jetzt gerade bei Prozesstag 4. Und jetzt ging es eigentlich schon relativ interessant los, weil es wird gerade chronologisch aufgerollt. Es geht ja weiterhin in diesem Prozess um diese Situation, dass Arafat Bushido eben eine Flasche an den Kopf geschmissen haben soll. Das wird jetzt gerade hier unter anderem prozessiert in diesem Verfahren. Aber jetzt geht es eben um so die Anfänge von Bushido und Arafat erstmal. Das wird gerade aufgerollt. Wie kam es eigentlich? Man weiß ja, Bushido war kurzzeitig bei Agro Berlin. Dann ist er mit Arafat zusammen weggegangen und es wird jetzt in diesem Prozess so ein bisschen erklärt, wie das abgelaufen sein soll. Wir kommen gleich noch zu dieser Agro-Berlin-Sache, aber was ich interessant fand, die Bild begleitet dieses Verfahren ja sehr ausführlich und deswegen würde ich jetzt hier in diesem Fall mich auf Informationen aus der Bild berufen, die eben geschrieben haben, dass Bushido in diesem Prozess eben erwähnt haben soll, dass er mit Arafat zwar nie einen Vertrag und nie irgendwas Schriftliches ausgemacht hat, aber dass irgendwann klar war, Bushido wollte ihm 20% seiner Einnahmen geben und Arafat fand das irgendwie eine bodenlose Frechheit und hat auf, so Aussage Bushido in der Bild, 30% bestanden. Und zwar, und das ist eigentlich ganz interessant, 30% bar abheben und Arafat unversteuert geben. Was jetzt so viel bedeutet, wie wenn Bushido 100.000 eingenommen hat, das war so seine Rechnung, dann gehen natürlich erstmal 50% an die Steuern. Dann hebt er von dem Gewinn, das sind dann noch 50.000 Gewinn übrig. Ich meine, es sind nicht ganz 50% Steuern, aber mit Reichensteuer und so kommt es wahrscheinlich schon relativ hin. Also Bushido nimmt 100.000 ein, zahlt 50.000 Steuern, dann hat er noch 50.000 übrig. Davon gibt er Arafat unversteuert, hebt er ab in Cash 30%, also 30.000 und hat selbst 20.000 Euro übrig von ursprünglich 100.000, die er eingenommen hat. Falk, als wir vorhin über den Artikel gesprochen haben, fandest du diese Zahlen ganz interessant. Was war der Punkt, wo du aufgehorcht hast? Was fandest du daran interessant?
Naja, es geht ja seit Jahren, die urbane Legende, gibt es tausende Memes, Jokes, was auch immer, wie man das nennen will, geht das Gerücht halt rum, dass 50% er zu zahlen hat, also Bushido an Arafat zahlt, ja. Das ist seit Jahr und Tag die Story. Und das ist natürlich sehr viel, wenn man das so hört, weil wer zahlt 50% seiner Einnahmen für Schutz, für Security, ja? Das war so immer der Running Gag sozusagen. Mhm. Das, was Bushido da heute erzählt hat, würde ja, also ich war in Mathe nicht immer der Größte, aber wenn ich mir das so betrachte, ist es ja nicht nur nicht 30 und nicht nur nicht 50.
Es ist 60.
Es ist ja noch, ja, und dann noch mehr, weil es ja auch noch nicht mal versteuert ist.
Ja, es wäre halt, also das Doppelte versteuert, weil man ja sagen kann, bei ihm 50% weg. Also eigentlich 60.000 von 100.000 hat Arafat eigentlich 60 bekommen. Man kann es nicht richtig so rechnen, weil in dem Moment, also ich bin auch sehr gespannt, was das Finanzamt da noch sagen wird, weil man muss ja auch mal überlegen, wie viel Bushido eingenommen hat. Wenn er ihm immer 30% unversteuert abgegeben hat, dann hat Arafat ja, richtig viel Geld bekommen, unversteuert.
Also 30%, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch richtig, dass es nur 30 sind, weil von 100.000, aber wenn er keine Steuern zahlt und alle Steuern Bushido bezahlt hat und von dem Gewinn dann, also in meinem Kopf ist es mehr als 30%.
Ja, es ist auch mehr als 30%, aber diese 30% gehen ja nicht von dem Ganzen ab. Also er kriegt 30% von den Einnahmen, aber dadurch, dass er das ihm unversteuert gibt, zahlt Bushido den Rest drauf. Das heißt, 30% insgesamt von den Einnahmen, so berechnet sich die Zahlung, die Arafat bekommt. Aber dadurch, dass Bushido Steuern zahlen muss, bleibt für ihn weniger, als Arafat bekommt, weil Arafat bekommt dann summa summarum 30.000 und Bushido nach der Rechnung, weil er eben Steuern zahlen muss, nur noch 20. Und das finde ich schon krass, weil das ist ja, ich dachte vorhin, als du so meintest, ja, alle haben ja immer von 50 gesprochen, dachte ich, du willst damit sagen, okay, 30 ist ja voll wenig, also dafür, dass alle immer 50-50 gesagt haben. Aber es ist ja krasser als 50-50.
Also, gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass Bushido immer seine Steuern bezahlt hat, also kein Verbrechen begangen hat. Und sollte es sich herausstellen, dass das so stimmt und Arafat tatsächlich keine Steuern auf die 30.000, die er bekommen hat, bezahlt, also wenn er da keine drauf bezahlt hat, und das über, was reden wir jetzt, 16 Jahre mäßig, dann sind wir natürlich in Kategorien, die, keine Ahnung, da kann Uli Hoeneß wahrscheinlich ein Sätzchen mitreden dann auf Level.
Also es sind auf jeden Fall Kategorien, wo man von einer Haftstrafe spricht und nicht mehr von einer Geldstrafe. Ist das hier alles nur Vermutung? Kann natürlich auch sein, dass Arafat das alles irgendwo angegeben und versteuert hat. Aber in bar abheben und jemandem geben, hört sich für mich erstmal so an, als würde man das jetzt nicht unbedingt dem Finanzamt zeigen wollen.
Es ist ja auch Vermutung. Noch eine andere Ebene, nämlich die der Freiwilligkeit. Will man das oder ist man zu einem Geschäft, fühlt man sich gezwungen? So, und ist das dann überhaupt legal? Weil was ich tatsächlich auch einen sehr interessanten Satz finde, ist, sie werden keinen Vertrag zwischen mir und Arafat finden, weil wenn dem so ist, dann gibt es tatsächlich ja auch nichts, auf das die Seite von Arafat klagetechnisch hätte eingehen können. Also wenn man sich trennt und es keinen Vertrag, also weißt du, man hätte sich nicht zurückziehen können auf die Position zu sagen, ja, mir scheißegal, ob du dich mit mir einigen willst, hier ist der Vertrag.
Ja.
So,
ja.
Du hast den unterschrieben. Wenn es keinen gibt, also niemals gab, das ist auf, also klingt auf jeden Fall für mich auch irgendwie crazy.
Was ich da auch noch interessant fand, war, die Bild schreibt dann weiter, dass der Richter dann eben Bushido fragt und sagt, Zitat, ich lese auch Zeitung, da war doch immer von dicker Freundschaft die Rede, weil Bushido das natürlich alles ein bisschen so hinstellt oder beziehungsweise einfach da erzählt, dass es keinen Vertrag gab, dass er das trotzdem gezahlt hat, also so ein Druck-Macht-Verhältnis und Arafat trotzdem enttäuscht war, dass er und sieht sich da irgendwie als Wasserträger von Bushido und Bushido sagt dann, Zitat, natürlich wurde das in der Öffentlichkeit anders dargestellt. Die wahre Geschichte habe ich niemandem erzählt, noch nie, nicht mal meiner Frau oder meinem Anwalt, erst vor einem Jahr bei der Vernehmung beim LKA. Sollte das stimmen, was ich mir durchaus persönlich vorstellen könnte, ist jetzt einfach nur, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, was hier richtig und falsch ist und ob das wirklich so war. Und ich glaube auch, in Streitigkeiten jetzt mal losgelöst von Bushido und Arafat, ist es ja oft so, dass beide Parteien in irgendeiner Form Schuld tragen und beteiligt sind. Also, dass da einer irgendwie komplett der Hase in der Grube ist, das glaube ich nicht. Aber sollte das so stimmen, finde ich das schon krass, wenn man sich überlegt, dass Bushido halt ein großer Künstler ist, ein erfolgreicher Künstler ist und halt am Ende vom Monat, ich meine, wenn du siehst, was für Summen bei dir reinfliegen und was dann alles weggeht, dann ist es schon krass einfach. Und dann kann ich auch ein bisschen verstehen, dass du das erstmal irgendwie niemandem sagst und ganz lang überlegst und dann bist du irgendwann in einer Situation, wo du das so realisierst. Ich glaube, das war kein geiler Moment, wenn man so realisiert, Alter, die Internet-Memes waren noch freundlich gemeint.
Ich meine, der Unterschied ist ja der, auch ob du das freiwillig machst oder nicht. Das heißt, das, was du gerade beschreibst, ist ja der Aspekt, wenn man tatsächlich in so einer problematischen Situation stecken sollte, dann ist es da, also da rauszukommen, das sehen wir ja auch gerade. Bushido will ja raus aus diesem Verhältnis und aus der Situation. Und er scheint ja dabei auch sehr starke Probleme zu haben, sonst würde er ja nicht im Zeugen oder unter Polizeischutz agieren, ja. Das heißt, die Trennung ist offensichtlich nicht so einfach. Und deswegen wenn es nicht freiwillig war über die ganzen Jahre, dann hat er deshalb auch eben, also daraus entsteht die Nicht-Freiwilligkeit, weil er keinen Bock auf den Stress hatte, den er jetzt dann durchstehen muss. So.
Also da rollen sich, also ich habe jetzt das Gefühl, ich meine, wir haben jetzt Prozesstag 4, dieser Prozess soll ja bis Ende November gehen. Ich habe das Gefühl, dass da gerade das ein bisschen passiert, was ich letzte Woche so in einem Teasing prophezeit habe. Und zwar, wenn zwei Leute anfangen vor Gericht über Jahrzehnte die dreckige Wäsche zu waschen, dann kommen Sachen raus, die plötzlich ganz andere Mächte auf den Plan rufen. Und also ich meine, in Deutschland Stress mit dem Finanzamt zu haben, ich wünsche es keinem, aber in dem Fall bin ich sehr gespannt, wie das Finanzamt da auf diese Story und diese News reagieren wird, weil da ist ja dann, also ich meine, Bushido wird relativ genau wissen, was er abgehoben hat, beziehungsweise er wird ja genau wissen, was er eingenommen hat. Das kann man ja auch nachverfolgen, wenn er jetzt sich wirklich dran gehalten hat und das die ganze Zeit bei jeder Zahlung gemacht hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es hier auch für Arafat wirklich nach einer längeren Haftstrafe aussieht, weil don't fuck with the Finanzamt in Deutschland. Es ist wirklich, ja, es wird auf jeden Fall ernst und wir haben gerade Prozesstag 4. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Man hat irgendwie jetzt schon das Gefühl, das ist halt so ein Teil deutscher Rap-Geschichte auch, weil Agro ist auch involviert. Es geht eben um die Bushido Legacy und die fängt halt nicht erst 2016 an oder so, sondern halt super früh. Das finde ich auf jeden Fall, jetzt hat es mich so ein bisschen meine Aufmerksamkeit auf den Plan gerufen da, weil ich mir vorher dachte, meine Güte, die werden eh beide irgendwie gefühlt gar nichts sagen, weil wenn die Dreckwäsche einmal gewaschen wird, dann kommt ja alles raus, aber es sieht gerade so aus, als würde alles rauskommen.
Naja, ich sag mal so, es geht ja auch darum, genau diese Geschichtsschreibung zu definieren. Wer hat da die Kontrolle drüber? Wer entscheidet das? Und es versucht natürlich immer, also es heißt ja, der Gewinner schreibt die Geschichte. Wir wissen noch nicht, wer hier der Gewinner ist. Und Gewinner heißt auch, ja, was heißt das eigentlich dann am Ende, Gewinner? Ein Gericht entscheidet darüber, was hier anscheinend rechtlich, oder sie ordnen es so ein, wie es was richtig und was falsch ist, und treffen dann eine Entscheidung. Deswegen wird ja auch so detailliert, werden die Zeugen gehört und so. Aber final ist das halt genau der Punkt, die Geschichtsschreibung, und jeder möchte dabei natürlich möglichst gut wegkommen. Ist ja logisch.
Ja.
Niemand geht ja vor Gericht, um irgendwie selbst verknackt zu werden. Deswegen gibt es ja diese Begrifflichkeiten der Schutzbehauptung und sowas. Also deswegen darfst du ja selber auch die Aussage verweigern, wenn du dich selbst belasten könntest. Das hat Bushido hier nicht gewählt. Bushido erzählt die Geschichte. Und jetzt kommen wir in eine Konfliktzone mit anderen Leuten, die sagen, Moment mal, das war aber gar nicht so. Und zwar gibt es wohl schon seit längerem eine Unterlassungsforderung von Agro Berlin, die sich darauf bezieht, wie die Trennung zwischen Bushido und Agro Berlin mit der Beteiligung von Arafat eigentlich stattgefunden hat. Das heißt, es gibt offensichtlich unterschiedliche Versionen und die unterschiedlichen Parteien sagen, diese Version ist die richtige und die anderen sind falsch und andersrum. Und deswegen wird da auch offensichtlich jetzt, so schreibt es der Spiegel, vor Gericht verhandelt. Sehr wahrscheinlich wird die Verhandlung dazu zwar erst im Frühjahr 21 stattfinden, aber eingereicht wurde die Klage laut Spiegel Ende 19 bereits. Es geht dabei um eine Unterlassungserklärung. Ich lese mal vor, was der Spiegel dazu geschrieben hat. Bushido sagte, Halil Effe habe plötzlich behauptet, von ihm bereits die sogenannten Masterrechte an seinem King of Kings Album, also das erste Album von Bushido, gekauft zu haben. Und Bushido hätte dann gesagt, das war völliger Unsinn. Lediglich 1000 Kopien habe er ihnen verkauft, nicht sämtliche Rechte. Das ist insofern interessant, dass die Geschichte der Trennung, die hat man schon ein paar Mal erzählt bekommen, mit kleinen Detailänderungen. Es gibt ja auch den Film Zeiten ändern dich, es gibt die Biografie von Bushido. Es gab auch andere Darstellungen in Dokumentationen und Zeitschriften und so weiter. Und diese hier in Bezug auf das King of Kings Album habe ich auch, muss ich sagen, zum ersten Mal gehört. Es ist insoweit interessant, dass die Entstehungsgeschichte von Agro Berlin tatsächlich ja so verlaufen ist, dass man geplant hat, ein Label zu machen. Und die ersten Schritte waren eben Kassetten zu vertreiben. Und Halil hatte einen Laden, der hieß Downstairs. Und über diesen Laden hat er bundesweit Berliner Rap-Tapes verschickt. Ich erinnere mich, dass ich gefühlt Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, auch in Hannover, haben mir Freunde dann plötzlich so, hier, guck mal. Und dann habe ich so Tapes gesehen von Rappern, die ich nicht noch nie von gehört hatte. MC Bastard, Frauenarzt und so weiter und so fort. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob die auch von Downstairs alle verschickt wurden im Detail, aber es gab eben diese Tape-Verschick-Szene und das ist der Anfang von Berliner Rap außerhalb Berlins. Und deswegen halte ich das für ziemlich, also man weiß, dass es auf jeden Fall diese Deals gab, dass Rapper bei Halil ihre Tapes abgegeben haben, dann wurden die verschickt, dann haben sie Geld bekommen, wenn es verkauft wurde und haben halt neue Tapes gemacht. Dass dabei gleichzeitig natürlich nicht zwingend Masterrechte überschrieben werden, ist eigentlich logisch. Ob das jetzt also die Behauptung stimmt von Bushido, das müssen jetzt dann sogar zwei wahrscheinlich gefühlt, soweit ich das rechtlich verstehe, zwei Gerichtsverfahren entscheiden. Und wenn, also ich glaube, dass ich das sogar beißen könnte, dass das theoretisch auf, weil es ja zwei Prozesse sind, dass es auf den Prozess zwischen Arafat und Bushido auch nochmal nachwirkend ein Ergebnis haben könnte. Keine Ahnung, ich bin da rechtlich, wie gesagt, nicht so aufgestellt, aber es sieht auf jeden Fall von außen betrachtet alles nach crazy und jeder klagt nochmal gegen jeden.
Ich würde gerne nochmal einen Absatz aus dem Spiegelartikel vorlesen, weil ich finde, es liest sich einfach wie so ein, es liest sich einfach krass. Und zwar schreibt der Spiegel da: Und es geht auch um den Tag im Mai 2004, an dem Arafat Abou-Chaker dafür sorgte, dass Agro Berlin eine Vertragsauflösung mit Bushido unterzeichnete. Nach Darstellung von Agro Berlin kam Bushido damals mit Arafat Abou-Chaker und etwa 6 weiteren Männern ins Studio. Einer der Männer habe ihm ein machetenartiges Messer dabei gehabt. Der Wortführer sei Arafat Abou-Chaker gewesen. Unter Androhung von Gewalt gegen Leib und Leben soll er zuerst Spectre zur Unterschrift unter einem mitgebrachten Auflösungsvertrag gezwungen haben. Als Halil Efe hinzugekommen sei, sei diesem ins Gesicht geschlagen worden. Auch Efe habe den Vertrag daraufhin unterschrieben, allerdings nicht mit seinem Namen, sondern mit Hayir, spricht man es glaube ich aus, I don't know. Menschen, die der türkischen Sprache mächtig sind, bitte verbessert mich, falls es nicht das richtige Wort für das türkische Nein ist. Dem türkischen Wort für Nein. Dann sei Speicher im Studio erschienen und auch ihm sei Gewalt angedroht worden, sodass er unterschrieben habe. So schildert es ihr Anwalt in der Klageschrift. Also, das ist eine Szene aus einem Gangsterfilm. Ich finde, man kann sich das richtig bildlich vorstellen. Also, meine Vorstellung reicht hier völlig aus, wenn ich das so lese, dass es, egal ob das jetzt so war oder nicht, aber das sind einfach so krasse Szenen, wo du dir denkst, und dann wird noch mit einem falschen Namen und mit einem versteckten Nein auf dem Vertrag unterschrieben. Ich finde es, also ich bin total gespannt und jetzt ist für mich plötzlich so eine Aufmerksamkeitsspanne da, was diese Prozesse und zwar diese beiden Prozesse angeht, wo ich mir denke, das ist halt ein Mix. Es ist nicht nur irgendwie Arafat Abou-Chakas und Bushidos Machenschaften, sondern das ist halt Hip-Hop-Geschichte, deutsche Hip-Hop-Geschichte, was da passiert sein könnte. Und egal wie ein Gericht jetzt entscheidet, dass hier erstmal unterschiedliche Realitäten so ans Licht kommen und man das liest und verfolgt, ich weiß nicht, findest du das auch so interessant oder geht mir das jetzt nur so, weil es natürlich auch juristisch interessant ist?
Naja, also natürlich finde ich das interessant. Also ich bin ja dabei gewesen. Das klingt jetzt so, als wäre ich in einem Raum gewesen.
Ich war einer der 6 Männer.
Ich will nur sagen, dass ist ja in der Zeit passiert, in der ich auch schon diese Szene verfolgt habe. Das heißt, du hast natürlich Story, erst hast du Gerüchte gehört, der Flurfunk. Ja, das funktioniert eigentlich recht gut im Hip-Hop und man kann sich eigentlich immer in gewissen Teilen durchaus mehr oder weniger darauf verlassen. Also Scheiße ist passiert, welche Scheiße im Detail konkret, das kann man immer noch mal hier und da ein bisschen abschleifen, aber natürlich. Und also ich sag mal so, das sind auch nicht die einzigen Geschichten, die man so gehört hat aus über die Jahre. also immer in Echtzeit. Das ist halt passiert und dann hast du es halt gehört. Und das meine ich damit, dass ich dabei war. Deswegen, ja, natürlich interessant. Und jetzt ist es deshalb, was jetzt für mich interessant ist, ist der Kampf darum, was jetzt final davon die juristisch sauber verbreitbare Story sein soll. Also, wenn ich jetzt eine Story behaupten würde, gegen die Agro ja gerade vorgeht, würde dann Agro zum Beispiel auch gegen mich vorgehen? Das wäre ja so eine Frage. Also was ist die erlaubte Wahrheit und ist es dann tatsächlich auch die Wahrheit? Weil die Szenen, die Bushido im Buch beschrieben hat oder die man dann im Film gesehen hat, oder es gibt auch ein Buch zur Mephisto-Box, wo auch nochmal Darstellungen drin waren, die Agro offensichtlich anders sieht. Ja. Was ist die erlaubte Wahrheit?
Ja, das hast du sehr schön formuliert, Falk.
Ja, aber also ich meine, in einem gewissen Sinne ist es so und das finde ich natürlich interessant so. Klar, gar keine Frage.
Ja, also ich glaube, jetzt ist unsere Aufmerksamkeit auf jeden Fall geweckt. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wir werden das jetzt auf jeden Fall weiter verfolgen. Falls da mehr rauskommt, werden wir sicherlich hier drüber berichten. Aber das ist jetzt erstmal so eine Verschmelzung von aktuellen Ereignissen, die ich sehr, sehr spannend auf historische Ereignisse in Berlin finde. Ich trage jetzt hier Berlin so raus, Falk, weil wir über das neue Berlin sprechen müssen. Ich würde gerne dazu eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich neulich von, spricht man ihn Little Lano oder Little Leno? Was haben wir jetzt gesagt? Little Lano? Okay. Ich habe ein Reaction-Video von ihm gesehen, wo er auf Angels Sippen von Simba reactet. Simba ist ja aus dieser Berlin-Gang um Paschanim. Und er macht dieses Video an und erzählt dann eben in diesem Video so, ja, krass, Angels Sippen, das ist so richtig Berlin-Style, Altbauwohnung, alle trinken Wein, die Mädchen haben keine Plastikfingernägel, dieser ganze Film, den die so verkaufen, die werden noch riesig werden, sagt er. Das Video ist natürlich schon ein paar Monate alt. Angels Sippen ist ja schon seit Frühjahr, Anfang diesen Jahres draußen. Und er sagt dann eben weiter, dieses Lied, dieser Track ist Berlin als Song. Sowas würde es niemals in Hamburg geben. Das ist absolut Berlin. Das gibt's nicht in Frankfurt. Das gibt's nirgendwo. Das ist Berlin als Track. Und ich fand es sehr interessant, weil ich mir dachte, wenn du Leute fragen würdest, was ist so der Berlin-Sound, typisch Berlin, Berlin als Song, dann finde ich, rutschen wir schnell wieder in Agro-Berlin beziehungsweise Sido Bushido und Flair vielleicht rein. Aber ich hätte jetzt nicht per se gesagt, okay, klar, wenn ich an Berlin denke, dann denke ich an Simba und Paschanim. Aber man muss ja schon sagen, historisch gesehen ist Berlin auf jeden Fall eher mit Bushido, Sido und Co. behaftet, aber für Menschen, die das jetzt nicht so mitbekommen haben und vor allem junge Menschen, könnte ich mir vorstellen, dass die Antwort darauf wahrscheinlich sogar eher Paschanim und Simba ist. Kannst du das verstehen oder ist es einfach völlig weit weg, das als Berlin-Sound wahrzunehmen?
Nö, das ist ja eigentlich, also ich halte das für sehr logisch, weil Künstler prägen ihre Zeit und die Zeit prägt die Künstler. Und irgendwann ist es halt so, dass wenn man, und da muss man ja dann einfach mal die Zahlen auf den Tisch legen, wenn man dann 20 Jahre schon eine Karriere am Laufen hat, und das ist bei Flair und Bushido und Sido und so und Savage ist es ja alles der Fall, dann ist natürlich klar, dass da 20-Jährige auftauchen, die mit diesem klassischen, und deswegen benutze ich sogar schon das Wort dann klassisch, die mit diesem Sound groß geworden sind, das sind ihre Helden und das ist auch alles cool, aber die dann anfangen Musik zu machen und die definieren dann wiederum den Berliner Sound ihrer Zeit. So, das ist einfach vollkommen normal. Jetzt ist das so, dass viele der Künstler der Älteren natürlich durchaus immer noch aktuell Musik machen. Das, und da kann man dann zum Beispiel auch interessanterweise mal ein bisschen reingehen und gucken, wer hat sich da musikalisch eigentlich jetzt groß weiterentwickelt. Da könnte man zum Beispiel Flair nennen. Flair hat diverse Styles durch, diverse Ästhetiken und ist durchaus immer am Zeitgeist. Er war das modisch ja sowieso auch schon immer. Also er hat ja, Er hatte Ed Hardy, bevor irgendjemand anders gefühlt das hatte. Ja, also
ja.
Zu dem Zeitpunkt hat aber keiner, weißt du, hat keiner gelacht. Da war das so, da war er der einer der Ersten und das war total cool. Und dann war es irgendwann nicht mehr so cool, aber er hatte, also er hat ja nicht umsonst dieses, war es ein Album oder ein Mixtape, Trendsetter, so. Er ist halt schon sehr, also er ist ein Early Adopter, würde ich mal behaupten.
Ja.
So, und das ist ja bei Musikstyles und Ästhetiken auch. Und also er hatte bei Trap, hatte er so ein bisschen Schwierigkeiten. Da ist er ja relativ früh dran gewesen, dann wieder so ein bisschen zurück und dann aber jetzt doch wieder auf volle Kette. Aber Bushido zum Beispiel, Bushido ist gefühlt, also außer, dass er dann ein bisschen kommerzieller geworden ist über die Jahre, gerne mal in Richtung jetzt Karrigott oder so, aber dann wieder zurückgekehrt zu der alten Formel und da ist er gefühlt schon auch immer noch so, oder? Also würdest du Bushido als Trap-Artist wahrnehmen? Nee. So, und deswegen, also was ich damit sagen will, ist aber trotzdem, dass es natürlich klar ist, dass die Kids da eine Prägung reinbringen, ihren eigenen Flavor, ihre eigene Fanbase auch. Das ist für mich auch relativ logisch, weil natürlich andere 20-Jährige, aber vor allem auch Jüngere natürlich ihre Repräsentanz im Zeitgeist suchen. Also wer ist die Person, die mich irgendwie da draußen popkulturell darstellt? Und deswegen gibt es da, also Neues Berlin ist vielleicht gar kein schlechter Begriff dafür, je nachdem, wie gut es den Künstlern gefällt. Und was ich aber auch hochinteressant finde an solchen Künstlern wie Paschanim ist, wir haben uns hier ja auch schon öfter darüber unterhalten, wo es eigentlich hingehen wird so in Zukunft. Wir hatten diesen Afro-Trap-Hype, ja, der kam im Grunde genau am Anfang unseres Podcasts auf und ging dann ungefähr auch 2,5 Jahre, keine Ahnung, bis Folge 130 oder vielleicht Folge 150 oder so, keine Ahnung. Und dann ebbte es so langsam wieder ab. Also ich glaube, wenn du heute mit einem Afro-Trap-Song kommst, dann wirst du eventuell schon belächelt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute dann sagen, ey, 2018 hat angerufen und möchte seinen Beat wieder haben, so ja. Mäßig. Und die Frage ist dann natürlich, was ist das Nächste, was ist das Next Level?
Was ist Next Level?
Ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich in den Crates gedickt habe. Also auf jeden Fall das Next Level. Wir haben für mich eine Sache auf jeden Fall schon festsetzen können, nämlich Drill.
Ja.
Ja, also diese Drill-Ästhetik, die Trap ein bisschen verändert. Es klingt für mich immer noch Trap-pick genug, sodass Leute, die gar nicht den Unterschied zwischen Drill und Trap verstehen, es ist ihnen auch einfach scheißegal, sie können beides hören, fertig. Es ist aber trotzdem für die, die unbedingt einen Unterschied brauchen, ist es so, ja, ich höre Drill und kein Trap. So, okay. Aber was löst Afro-Trap ab? Also im Kommerziellen. Wir haben natürlich Apache und so, der, finde ich, kommerziell auf einigen Hochzeiten so ein bisschen tanzt. Manches könnte man vielleicht noch als Afro-Trapic, Trap-esque, vielleicht Afro-Trap-esque bezeichnen. Aber ich glaube, dass Paschanim mit seinem wahnsinnigen Erfolg, weil er hat auf dem YouTube-Video ungefähr 15 Millionen Klicks, er hat ungefähr 200, also offiziell sozusagen 200.000 Einheiten verkauft, was natürlich kumuliert sich aus den Streams, die er auf diversen Plattformen hat.
Was eben einfach heißt, dass er für Airwaves Gold bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle.
Er hat Gold bekommen und da ist natürlich, wenn jemand so einen Hit hinlegt, das ist vollkommen normal in der Musikszene, denn die Musikszene ist fresher denn je. Dass andere gucken, wow, guck mal, der hat jetzt mit dieser Blaupause so Geld verdient, ich mach das jetzt auch mal. Und es fällt mir tatsächlich auf, dass ich seit Wochen immer wieder Tracks bekomme, wo auf geraden Beats gerappt wird. Hm. Was sind gerade Beats? Das heißt also, es gibt einen anderen Begriff dafür, four to the floor. Das heißt, dass die Bassdrum halt so stampfend gerade durchgestampft ist. Es ist also nicht versetzt. Bei Drill ist das alles ein bisschen versetzt und nicht so gerade. Und bei Paschanims Airwaves ist es halt sehr gerade durch. Und das, was ich daran spannend und interessant finde, ist, dass man damit zurückkehrt zu einer Blaupause, die eigentlich sehr alt ist. Also du hast in den Ende der 70er Jahre fangen die ja an, auf Disco-Beats zu rappen. Und Disco hat eine gerade Bassdrum. Mhm. Und dann entwickelt sich das in eine etwas andere Richtung, also Rap. Und Ende der 80er kommt es aber nochmal zurück. Es gibt dann ein Subgenre von Hip-Hop, das von der echten, der Real-Szene gehasst wurde. Und zwar nannte sich das Hip-House. Weil Rapper auf House-Beats, also elektronische Disco-Beats sozusagen, draufgerappt haben. Und das hier ist für mich im Grunde sowas wie moderner, es ist so Neo-Hip-House theoretisch. Und ich glaube wirklich, dass wir eine Schwemme von ja. Neo-Hip-House-Rap-Songs erwarten können.
Ich bin vor allem gespannt, wie sich das Ganze nennen wird, weil man hat ja schon in den letzten Jahren, auch wenn es immer wieder so Anlehnungen an schon bestehende Genres oder Bereiche war, so aus der Rap-Historie. Trotzdem hast du ja immer wieder dann so Versuche, wie zum Beispiel Crow mit seinem Ray-Op, eine Mischung aus Rap und Pop und so und jetzt Rap-House. Also wie die das dann selbst definieren und was sie dazu sagen, ist interessant, weil ich glaube, dass die Künstler können da schon ein Genre für sich irgendwie einnehmen, wenn sie dem Ganzen noch einen größeren Namen geben, weil ansonsten sagt man jetzt halt, das klingt halt so ein bisschen nach Paschanim, die machen das ja. Es ist irgendwie, man versteht, dass es zeitgeistig ist, aber es fehlt noch so richtig der Name für. Ist dir jetzt irgendwas, also ohne jetzt das Historische aufzugreifen, hast du schon mal irgendwas von Paschanim gehört? Hat er irgendwas erzählt mal? Weil ich habe kein Interview gefunden, wo er seine Musik als eine neue Wortschöpfung beschreibt.
Nee, ehrlich gesagt ist mir da nichts aufgefallen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Paschanim für sich selbst das als Stil wahrnimmt. Weil wenn ich mir die anderen Paschanim-Sachen anhöre, sind das ja durchaus andere Songs. Mhm. Und das ist auch ein ganz interessanter Faktor. Ich habe mich, wenn ich jetzt mit dir mal ganz kurz aus Deutschrap rausgehe und ich weiß, wir dürfen das nicht, aber wir machen das jetzt mal heimlich. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren eine Entwicklung im US-Rap, und zwar im, ich sag mal, Underground, im Speziellen im 90er-Boom-Bap-Orientierten. Und zwar sind das sogenannte Drumless Beats. Mhm. Das heißt, das sind Tracks, auf die Rapper rappen, wo nicht extra Drums drunter gelegt wurden. Deswegen also, Drumless.
Sowas wie Shabob's Bottom. Weil der passt für mich jetzt gar nicht in diese Hausecke rein, sondern der ist so viel dumpfer und boom-bappiger.
Nein, vergiss mal kurz komplett Paschanim. Okay, ich will auf was anderes hinaus. Und zwar, also diese Drumless Beats, das sind Tracks und Hip-Hop ist ja eigentlich eine Breakbeat-Kultur. Also da geht es eigentlich um Drums. Das heißt, das ist the most craziest theoretisch, also auf Nicht-Schlagzeug zu rappen. Mhm. Und diese Szene, das gibt es jetzt so seit ein paar Jahren, vielleicht 10, vielleicht mehr. Und da ist natürlich die Frage, wer hat damit angefangen? Und da gibt es einen Produzenten, Alchemist, von dem man sagt, ja, okay, der hat damit begonnen. Rock Marciano ist ein Rapper, der auch Beats macht, wo man auch sagt, okay, der könnte auch oder der hat auch mit sowas angefangen. Und dann habe ich mich letztens mit jemandem auf Twitter unterhalten und der meinte zu mir, ey, kann es nicht sein, dass RZA vom Wu-Tang Clan eigentlich damit angefangen hat? Dann habe ich ihn gefragt, wie kommst du darauf? Und dann hat er eine Reihe von Beispielen genannt von Songs von RZA, die man also in den 90ern durchaus darunter einordnen konnte. Aber das ist halt nicht der Hauptstyle von RZA gewesen. Also RZA hat ein Oeuvre aus, sagen wir mal, 20 unterschiedlichen Blaupausen kreiert, die für den Wu-Tang. Und eine davon waren unter anderem auch solche, die man unter sowas wie Drumless einordnen könnte. Und jetzt kommt die Kurve zurück zu Paschanim. Wenn Paschanim also 10 Songs macht und einer davon eben mit diesen geraden Beats ist, dann ist das zwar eine Blaupause, die andere kopieren und damit entsteht vielleicht ein neues Subgenre, das benannt werden muss, aber für ihn selber ist es nur einer von seinen 10 Beats. Also für ihn hat das theoretisch, jetzt wahrscheinlich schon, weil es wahnsinnig erfolgreich ist, aber am Anfang hat es für ihn gar keine Bedeutung gehabt, sondern es war einfach einer von 10 Tracks. Und der begründet eventuell ein neues Jub-Genre, du weißt, was ich meine, wofür man einen Namen finden müsste. Und da er sich, glaube ich, gar keine Gedanken vorher darüber gemacht hat, gibt es dafür auch keinen Namen bisher. Ja, das fängt jetzt erst an, wenn jetzt 30 Künstler, unterschiedliche 30 Künstler, alle sowas machen, dann muss ein Name her, weil für Radiostationen, für Spotify, weil dann der Name wichtig wird, um alle diese Tracks finden zu können.
Wobei ich da gespannt bin, weil ich finde, dass Airwaves auch so gut funktioniert hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch maßgeblich auf jeden Fall, ich schätze mal so 100.000 von den 200.000, es sind viel mehr Klicks, aber von den Millionen Klicks ist auf jeden Fall eine von mir, weil ich höre diesen Track wirklich 10 Mal am Tag, seit der draußen ist. Und trotzdem ist es für mich ein ganz geradliniger Sommertrack, der im Sommer super funktioniert hat. Aber ich finde, die letzten Tage, ich weiß nicht, wie es bei euch in Hamburg aussieht, aber in Berlin wird es auf jeden Fall langsam Herbst. Man merkt, die Sonne scheint nur noch zum Scheine, wie es Erich Kästner mal gesagt hat über den September. Finde ich eine gute Metapher für dieses, die Sonne ist noch da, aber eigentlich ist es schon kalt und irgendwie hat man das Gefühl, es wird einfach Herbst. Und da finde ich den Track von Simba, Mario Run, wo er so ein bisschen fühliger wird und so ein bisschen emotionaler und man fährt so runter. Ich habe das Gefühl, dass diese ganze Gang sehr, sehr gut Emotionen und so Zeitgeist einfangen kann. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses nach vorne und gute Laune und auf die Eins anfangen zu rappen und dieses Stampfige bei Airwaves halt super funktioniert im Sommer. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt im Winter, vor allem weil die Clubszene noch dicht hat, was anderes wird.
Die Frage wäre, ob es im Winter auch sommerliche Afro-Trap-Songs gab. Und schon, also es gibt ja auch Menschen, die so Escapism-mäßig, kann man im Winter einen Sommerhit landen, wäre die Frage.
Wir hatten es doch schon mal, ich weiß gar nicht mit welchem Rapper, das war irgendein Rapper, hatte doch mal die Theorie, dass Afro-Trap nur so groß in Deutschland geworden ist, weil das im Frühling angefangen hat und dann der Sommer kam und Afro-Trap da im Sommer einfach super funktioniert hat. I don't know, aber ich glaube, dass so ein Track wie Airwaves im Winter nicht so gut performt hätte wie im Sommer. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, aber das, was bis jetzt von der Gang kam, war, finde ich, sehr, sehr vielschichtig. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt, ich will jetzt nicht sofort von einer Ballade sprechen, aber dass vielleicht einfach dunklerer Sound kommt. Und ich finde zum Beispiel das Hauseingang von Paschanim, das war viel. Er kann es auch ganz anders. Also ich finde, er kann auch viel fühliger. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was er jetzt da für den Herbst-Winter 2020 Never Forget vorbereitet.
Gibt es da eigentlich Winterhits?
Ja, Winter in Berlin von Juju zum Beispiel. Und das ist, finde ich, auch ein richtig guter Track für den Winter, weil der so schön schwer ist und mollig.
Aber ein Sommerhit funktioniert ja darüber, okay, Corona, alles kacke, aber er funktioniert ja auch darüber, dass du ihm tatsächlich theoretisch nicht entkommen kannst, weil selbst wenn du ihn nicht hören willst, du, egal wo du hingehst, mit dieser Scheiße vollgepumpt wirst.
Gut, das wäre natürlich eine interessante Theorie, dass man sagt, im Herbst und Winter ist der Geschmack individueller, weil die Leute da selbst in ihrer Wohnung entscheiden und nicht durch See- und Boomboxen verschmutzt werden und deswegen einfach nur ihren Zeug hören, beziehungsweise das halt alleine hören und im Sommer hört man es gemeinsam und dann einigt man sich auf eine Musik.
Vielleicht gibt's Corona-Hits.
Oh Gott.
Ach komm, hören wir auf.
Ja.
Wenn wir jetzt schon über Hits reden, was ist dein, und ich muss jetzt mich bei der Redaktion entschuldigen, weil wir eigentlich immer vom Track der Woche sprechen, aber ich frage dich jetzt, was ist dein Hit der Woche?
Oh Gott.
Ja, was denn?
Das ist leider jetzt eine schlechte Rampe für den ernsten Track, den ich jetzt hier nehme. Und deswegen möchte ich auch weiter von einem Track sprechen. Und zwar von der Plot. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Casey Affleck. Ein Track, ich habe den diese Woche in meine Insta-Story gepackt und Leute haben mir wirklich geschrieben, so, boah, ich habe schon so lange keinen Rap mehr gehört und jetzt höre ich das und bin wieder so voll drin. Es ist richtig Rap, aber mit einem total interessanten Thema. Es geht eben, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Casey Affleck ist der Bruder von Ben Affleck, der eine gerichtliche Auseinandersetzung mit einer Producerin und einer Kamerafrau gehabt haben soll. Und es wurde dann, also sie haben sich außergerichtlich geeinigt, aber die beiden haben ihm vorgeworfen, dass er sie sexuell belästigt hat. Und dieser Track ist eben angelehnt an dieses ganze Thema MeToo und wie geht's Frauen damit. Aber die Zeilen sind so krass. Also dieser Track fängt schon an mit: Was ist ein schlechtes Date für dich? Wie definierst du das? Was fällt für dich unter? Da ist halt was schiefgegangen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben, wo es einen Begriff wie Date Rape anscheinend geben muss? Und dann geht's weiter. Boah, ich finde den ganzen, ich würde am liebsten den ganzen Songtext vorlesen. Ich lese jetzt nur noch kurz diesen Abschnitt vor, weil ich das so krass finde. Wie kann es sein, dass wir jede Grenze überschreiten und uns trotzdem noch als Gentlemen begreifen? Menschen konstruieren ihr ganzes Leben um die Angst vor Vergewaltigung, aber ach so, du fühlst dich eingeschränkt. Doch Casey Affleck kriegt den Oscar, Donald Trump wird Präsident, Jesus bleibt ein Popstar. Klingt für mein Verständnis nicht gerade nach Opfer. Schaut euch den Track an, schaut euch vor allem das Musikvideo dazu an. Es ist ein Movie, es ist wirklich ganz krass Gänsehaut. Ich habe das diese Woche so ein bisschen in meinem Umfeld gezeigt und von, also absolute Triggerwarnung auch für Leute, die vielleicht da Erfahrungen gemacht haben und das sich gar nicht reinziehen können. Falls ihr es euch reinziehen könnt, dann tut es. Jeder von uns hat dann Verantwortung und dieser Track ist nicht nur super wichtig, sondern auch einfach krass gut. Also es gibt ja oft so Sachen, wo du dir denkst, naja, die Message ist cool, aber wie die das rübergebracht haben, ist nicht mein Geschmack. Dieser Track ist rap-technisch total mein Geschmack und inhaltlich leider auch, ich meine, ja, es passiert einfach weiterhin und deswegen ganz, ganz liebe Grüße an die beiden Jungs. Der Plot wirklich saß heulend da, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand den super krass. Casey Affleck heißt der Track.
Mein Track der Woche kommt aus Österreich und zwar trägt der Künstler den wunderbaren Namen Hip-Hop Yoshi und Hip-Hop Yoshi hat bisher, zumindest kenne ich nur von ihm, so Boom-Bap-artiges, 90er-mäßiges Zeug, aber sehr erfrischend bis trashig ausproduziert. Das hat immer Spaß gemacht in so einem traditionell klassischen Sinne. Und der hat einen neuen Song, der heißt Hop oder Drop. Und es gibt so einige Künstler, die aus diesem Boom-Bap-Lager jetzt anfangen, auf Trap-Beats zu rappen, aber sie machen das auf nicen Trap-Beats in nicer Form. Also es ist, ich sag mal so, für die Hängengebliebenen unter euch, ist das eventuell der Punkt, die Möglichkeit, den Einstieg zu finden in die Moderne. Boah, war das jetzt abwertend genug formuliert? Ich glaube ja, ne? Aber ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Oder ich hoffe, dass die meisten verstehen, wie ich das meine. Ich finde den Trap. Ich finde den Trap natürlich fantastisch, weil er eben genau diesen Spagat auf eine Art und Weise hinkriegt, inhaltlich, also es ist inhaltlich intelligenter Trap und so, und das kann ich dann nur jedem in unserer Playlist, in der Schacht und Wasabi Playlist empfehlen, und ansonsten drückt die Glocke. Oder bei anderen Plattformen muss man andere Dinge drücken, aber drückt sie einfach.
Drückt sie einfach oder schreibt liebe und komische Worte in die Rezension auf iTunes. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Und Falk, bleib gesund und munter. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Donnerstag, 16 Uhr.
Mach's gut, ciao.
Tschüssi. Puls.